Ach, scheint so, als wenn ich da bin, oder? Ich bin Oldor, hat der Igel auch gesagt, dass er den Hasen besiegt hat, ne? In Buxtehude war das. Aber heute sind wir in Lauenburg. Aber irgendwie passt das schon mit dem Igel und dem Hasen. Denn ich weiß es ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir leben in einer falschen Zeit. Alles wird zu schnell. Instant. Als ich aufgehört habe, instant zu essen, hat mir das geholfen. Für manches braucht man Zeit und für manches braucht man Ruhe. Jetzt haben wir so einen Instant-Krieg vor der Tür. Der dachte mal ruckzuck, nimmt er ein Land ein und nun merkt er, das geht gar nicht so ruckzuck. Ja, Instant ist nicht immer richtig. Ja. Ich will heute so eine klassische Predigt halten. Wisst ihr, was eine klassische Predigt ist? Ein Bibelvers am Anfang und dann, ne? Ihr kennt mich ja, ich halte nicht immer eine klassische Predigt. Aber heute will ich mal so eine klassische Predigt halten. Ich lese uns aus 2. Mose aus dem 14. Kapitel. Na, wisst ihr schon, was auf uns zukommt, das Volk Israel, ne? Der Herr sagte zu dem Mose, instant, ich brauche Zeit, um zu hören. Ja? Der Herr sagte zu dem Mose, befiehl den Israeliten, dass sie vom direkten Weg abgehen und vor Phi-Hariot ihr Lager aufschlagen, zwischen Migdol und dem Meer, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, sie haben sich verlaufen und sitzen in der Wüste fest. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und seinem ganzen Heer durch einen vernichtenden Schlag meine Macht erweisen. Die Ägypter sollten erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten taten, was der Herr gesagt hatte, und änderten ihre Marschrichtung. Wenn die damals im Instant-Denken verharrt wären, dann hätten sie gesagt, was soll denn der Blödsinn? Wir wollen jetzt endlich nach 430 Jahren ab ins verheißene Land. Und das ist der kürzeste Weg, also folgt mir, ich komme nach. So, Gott hat nicht immer den Instant-Weg für uns. Gott hat gesagt, stopp. Jetzt mach mal einen Umweg. Gefällt uns nicht, ne? Oh, ich bin so häufig in diesem Jahr Umwege gefahren. Ich finde, dass es eine zunehmende Herausforderung ist, dass Baustellen nicht mehr mit einer Ampel versehen werden, sondern komplett eine Straße gesperrt wird und dann schau mal zu, wie du langkommst. Und dann fährst du einen Umweg und dein Navi ist vielleicht noch nicht so, dass es alle Straßen hat wie Mainz und dann werden aus 5 Kilometer Straße 30 Kilometer Straße und du rufst einen Kunden an, wird wieder mal später und oh, ich hasse Umwege. Aber Gott hat einen Plan. Und zu Gottes Plan gehören manchmal auch Umwege dazu. In dem Fall hat er gesagt, runter von der Piste, ab in die Wüste. Und das auch noch, ab in die Wüste. Ja. Sag mal, was hatten die hinter sich? 430 Jahre an ihrer Berufung vorbei. Was war denn die Berufung vom Volk Israel? Im Land Kanaan zu wohnen und Milch und Honig zu genießen. Das sollte da ja reichlich fließen. Ja, jetzt haben wir eh schon 430 Jahre drauf gewartet. Nun pressiert's aber, dass wir endlich dahin kommen, oder? Eigentlich waren doch die 430 Jahre zwar unendlich lang, aber die hatten's doch gar nicht so schlecht, oder? Schau mal, die hatten alle Arbeit. auch wenn es Sklavenarbeit war, aber sie hatten Arbeit. Und damit hatten sie zu essen, oder? Sie hatten Wohnungen. Sie lebten in dem reichsten Landstrich Ägyptens, das Land, das am fruchtbarsten war. Also sie hatten gutes Land, sie hatten Wohnraum. Das ging ihnen so gut, dass aus 70 Männern, leider ihr Frauen wird manchmal nicht so mitgezählt, das haben die damals noch nicht so drauf gehabt, wie wir heute. Also, ja, wir müssen mal vielleicht mit dem Mose reden, dass er da mit dem Gender was machen muss. 70 Männer sind eingezogen. Ja, gibt eine Bibelstelle in Apostelgeschichte, die sagt 75, aber da im zweiten Mose wird von 70 berichtet. Das hat wohl mit der Zählweise zu tun, dass in der einen Zählweise die Enkelkinder, die männlichen Enkelkinder noch nicht mitgezählt worden sind, in der anderen wohl ja. Aber ob 70 oder 75, da halten wir uns jetzt nicht dran fest. Nach 430 Jahren sind sie mit 600.000 Männern, also wahrscheinlich mit 2 bis 3 Millionen, ausgezogen. Kann ihnen also in der Zeit nicht so schlecht gegangen sein. Sonst, wenn es einem schlecht geht, dann stellt man auch die Vermehrung ein. Ne? Das zeigt uns auch schon die Natur. Also, da war Wachstum. Was war aber noch? Sie waren Sklaven. Und ich glaube, dass die schon in einem bestimmten Wohlstand gelebt haben. Das Problem war aber ein viel tiefergehendes. Sie lebten an der Berufung Gottes vorbei. Weil die Berufung Gottes war Kanaan und nicht Ägypten. Ich bin überzeugt, dass als Josef sein Papa und seine Geschwister nach Ägypten geholt hat, das durchaus im Willen Gottes war. Sonst hätte Gott den Josef nicht vorausgeschickt, alles vorzubereiten, Einfluss zu kriegen und dann seine Geschwister und seine Eltern nachholen zu können. Aber was für den Augenblick der Wille Gottes ist, heißt nicht, dass es für immer im Willen Gottes ist. Da müssen wir unterscheiden. Wir alle haben eine Berufung auf unserem Leben. Gemeinden haben eine Berufung auf ihr Dasein. Ja, ich gehe sogar ein Stück weiter. Länder, Nationen haben eine Berufung. Unsere Berufung, die wir, jeder Einzelne, Heike, du, wir, alle, die wir hier sind, haben, ist nur ein Beispiel, gibt viele Berufungen in unserem Leben, nur ein Beispiel wäre die Frucht des Geistes in uns wachsen zu lassen. Warum ist das eine Berufung? Weil das Jesus ganz klar sagt, der Baum, der keine guten Früchte bringt, sagt er uns, dem ist die Axt schon an die Wurzeln gelegt. Das heißt, es ist eine Berufung von uns, dass wir gute Früchte bringen sollen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung ist eine Berufung.
Jetzt gucke ich auf mich
und sage, ja, lebe ich diese Berufung? Manchmal klappt es, manchmal auch nicht so gut. Ne? Ist so. Aber wäre etwas, wo Gott sagt, das ist etwas, was ich mir von dir und deinem Leben wünsche. Da möchte ich dich freisetzen, da möchte ich dich reinsetzen. Jede Gemeinde hat die Berufung, was? Das Reich Gottes zu bauen. Oder? Haben wir doch. Ja? Weil Epheser 1, Vers 22 sagt uns, Gott hat ihm, wer ist ihm? Jesus, alles unterworfen. Ihn aber, den Herrn über alles, gab er die Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib, er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Also, Epheser, der Apostel Paulus sagt uns hier, anstelle der Epheser, Jesus Christus lebt in euch und er wird etwas zur Vollendung bringen. Ja, was will er denn zur Vollendung bringen in seiner Gemeinde? Dass sein Reich gebaut wird. Das war sein Auftrag schon hier auf Erden. Der Bau seines Reiches. Und wir haben angefangen. Denkt zurück an eure Berufung. Denkt zurück an eure Bekehrung. Was waren wir engagiert? Wir wollten die Früchte des Geistes in uns leben lassen. Denkt zurück, als die Gemeinde entstanden ist. Was waren wir engagiert? Wir haben gebetet wie die Weltmeister, oder? Nicht, dass wir heute nicht auch noch beten, ja? Aber irgendwo war das doch damals am Anfang wesentlich besser. Wie viel Gedanken haben wir uns gemacht, dass sein Reich ausgebreitet werden konnte? Gebetsnächte haben wir gemacht. Alles war gut und positiv. So wie bei Josef. Josef brachte die in das Land, wo sie versorgt waren, wo es ihnen gut ging. Wo der Pharao selbst gesagt hat, hey, kommt mal her, ich habe den Tisch gedeckt. Dann haben sie sich hingesetzt und dann haben sie in diesem Land gelebt. Und dann kam das, was wir alle sehr häufig in unserem Leben erleben. Was Gemeinden in ihrem Werdegang erleben. Wir haben uns eingerichtet. Doch gut, oder? Läuft doch. Ja? Naja, manchmal läuft es auch nicht ganz so gut. Aber naja, wir haben uns zumindest arrangiert. Können wir uns darauf verständigen? Gott möchte aber nicht, dass wir uns arrangieren mit den Dingen des Lebens. Gott möchte, dass wir in unserer Berufung leben. Und deswegen schenkt Gott uns manchmal Dinge, die wir uns gar nicht wünschen. Dort dem Volk die Sklaverei. Da kam ein anderer Pharao, der hat all die guten Dinge nicht mehr beachtet. Und hat gesagt, so, jetzt wird's Zeit, ran an die Ziegel, und noch ein bisschen härter, und noch ein bisschen härter, Not. Immer wenn Gott Not in dein Leben schickt, heißt das nicht, dass er es gerade böse mit dir meint. Oder es heißt auch nicht, dass du vielleicht versagt hast. Nee, es heißt in erster Linie, dass Gott dich zurück zu deiner Berufung führt. Das heißt, das, was wir als einengend, als angstvoll kennenlernen, ist eigentlich pure Liebe von Gott. Der sagt, komm. Wir kennen dieses Sprichwort, Not lehrt beten, ne? Und so auch hier, das Volk Israel hat geschrien, Hilfe, Hilfe, hilf doch. Aber sie haben nicht geschrien, weil sie in ihre Berufung rein wollten. Sie haben geschrien, weil Not da war. Und so sind so oft unsere Gebete. Herr, da gibt's was, das könntest du lösen. Und so werden unsere Gebete auch oft so mit einem Touch oder einem Hauch von Schwermut erfüllt. Wenn wir positiv beten, gestatten wir Gott, dass er uns an die Hand nimmt und uns wieder in unsere Berufung reinführt. Nehmen wir das Beispiel, das wir gerade vor der Tür haben, den Krieg in der Ukraine. Ihr habt gebetet und das ist richtig so, Gott wehrt den Krieg. Aber wissen wir den Plan Gottes dort? Ich bin seit einiger Zeit unterwegs, mich mit dem Wachstum der Christen in unserer Welt zu beschäftigen. Ihr wisst ja, dass ich chinesische Rollstühle verkaufe. Und da habe ich schon manchmal Angst gehabt, was ist, wenn da irgendwas ist, so der Knatsch zwischen den USA und China und die dann irgendwann mal sagen, stopp mit der Lieferung, was mache ich dann? Und dann hat Gott mir mal gezeigt, dass ich da überhaupt keine Angst haben muss. Ja, da gibt's da so einen an der Spitze, der auch so blöde Reden schwingt, ja. Aber im Hintergrund sind die Christen in China die schnell wachsendste Gruppe überhaupt. Die haben ein Wachstum in diesem Land von 7% pro Jahr. Und wir haben in China im Moment circa 160 Millionen Christen. Hoho, zweimal Deutschland. Und wenn wir das hochrechnen, dann wären 2040 540 Millionen Christen Chinesen. Die, knapp die Hälfte. Und jetzt frage ich mich, wenn in einem Land die Hälfte Leute Christen sind, weshalb muss ich Angst haben, dass dieses Land in eine unsichere Zukunft geht? Jetzt stelle ich mir vor, wir hätten die Hälfte von Russland wären Christen. Stell mir das mal vor. Dann weiß ich nicht, ob dieser Krieg begonnen hätte. Und wenn er begonnen hätte, dann hätte er vielleicht begonnen, um den Einfluss des Christentums noch offizieller aufzuzeigen und etwas zu Ende gehen zu lassen. Wir wissen nicht, wie Gottes Pläne sind. Aber wir wissen eins, dass er Liebe ist. Und dass er immer das Beste für die Menschen hat. Wir müssen in unsere Berufung zurückkommen. Berufung ist keine Frage des Alters. Das habe ich ja gerade so hautnah jetzt im Moment am Erleben. Berufung ist nicht Alter. Berufung ist eine Frage des Ausharrens und des Glaubens. Als Israel ausgezogen ist, gingen sie in ihre Berufung hinein. Aber sie glaubten noch nicht daran. Einer, der glaubt, ist stärker als 99, die bloß Interesse haben. Die hatten Interesse, die Sklaverei zu verlassen. Und kurze Zeit später, als sie an der Grenze vom Land standen, war es Schluss mit dem Glauben. Hey, das sind ja Riesen. Herausforderungen. Und wieder einmal sehen wir, wie Gott etwas vorbereitet. Erstmal zeigt er seine Größe und Macht. Er schickt die abseits vom Weg in die Wüste und sagt, das Herz von dem Pharao verstocke ich und dann werdet ihr schon was sehen. Und was haben die gesehen? Dass das ganze Heer vom Pharao ersoffen ist, elendiglich. Und sie trockenen Fußes auf die andere Seite vom Meer gekommen sind. Ja? 430 Jahre, das ist so eine lange Zeit, da kann man schon mal die Perspektive verlieren, oder? Und deswegen hat Gott Not und Bedrängnis geschickt, damit sie endlich nach ihm schrien. Manchmal verlieren wir auch die Perspektive. Ich sehe zu meinem Leidwesen in vielen Gemeinden, in die ich komme, dass die Beteiligung an Gottesdiensten stark rückläufig ist. Und dann hat man so eine tolle Ausrede. Ja, das ist Corona. Nee, das mit den Masken mag ich nicht. Nee, da gehe ich nicht hin. Hallo? Ist das Ding entscheidend für mein Suchen nach der Gegenwart Gottes? Das kann's doch nicht sein, oder? Wir haben uns arrangiert. Zu Hause auf dem Sofa ist auch schön. Gott will, dass wir diese ganzen Arrangements in unserem Leben auf die Seite tun, denn sein Wille ist, dass er uns transformieren kann. Sie schrien um Hilfe. Dann kamen die 10 Plagen, dann kam der Auszug und der kam sogar mit viel Beute. Denn die Ägypter waren froh, sie endlich loszuwerden und haben gesagt, nimm das auch noch mit, aber hau ab! Ja? Und so gibt uns Gott manchmal sehr viel Beute mit, wenn wir uns endlich wieder aufmachen. Aber Vorsicht, weil Gott ja einen Plan hat, geht's erstmals in die Wüste. Nee, haben die Israeliten gesagt. Jetzt guck doch mal zurück. Was hatten wir denn für leckere Fleischtöpfe in Ägypten? Knoblauch war da drin. Lecker, lecker, lecker. Wir wollen doch nicht in die Wüste, oder? Das Leben, das wir manchmal als Christen führen, ist doch bequem. Dann lass doch alles beim Alten, auch wenn wir noch versklavt sind. Aber wenn Gott etwas mit einem bewegen will, ist die Wüste unablässlich. Der Mose musste 40 Jahre in die Wüste, 40 Jahre. Und dann erst war der brennende Busch und die Berufung da und das, was Gott eigentlich von ihm wollte. Der David war, bevor er zum König eingesetzt war, in der Wüste auf der Flucht. Selbst Jesus vor seinem Dienst, 40 Tage Fasten in der Wüste. Ja, wenn das der Sohn Gottes schon miterlebt, dann hat das doch eine Bedeutung. Ein Paulus, ein Hochstudierter, kommt auch nicht dran vorbei. Nach dem Damaskus-Erlebnis auf dem Weg, wo ihn Gott begegnet, geht sein Weg erstmal in die Wüste. Und Bibelausleger streiten sich, ob es 3 oder 12 Jahre waren. Aber es waren Jahre in der Wüste. Warum schickt uns Gott in die Wüste? Für uns ist die Wüste irgendwie so ein grausamer Ort. Wüste, da ist ja nichts los. Die Wüste ist kein grausamer Ort. Die Wüste ist der Ort, wo Gott dir persönlich begegnen will und dir all deine Nebensächlichkeiten abnehmen will. Aber wir haben so viele Nebensächlichkeiten, um die wir uns kümmern. Ja, glauben wir denn nicht, dass Gott sich darum kümmert, um über unsere Nebensächlichkeiten? Sagt er uns nicht, mach dir keine Sorgen, was du morgen anziehen sollst? Und glaubst du nicht, dass er hübsche Frauen mag? Also er wird dir keine Lumpen geben, oder? Und er sagt dir, und glaubst du nicht, dass er Speise genug für dich hat. Und er gibt dir nicht nur Käferbohnen. Er gibt dir auch das Steak dazu. Ja? Gott will uns alle Nebensächlichkeiten, um die wir uns so gerne kümmern, in der Wüste wegnehmen und seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen. Und da, an diesem öden Ort, fangen wir an zu begreifen, was Gott wirklich mit uns vorhat. Ihr kennt die Geschichte Speisung der 5000. Was geht voraus? Der Tod von Johannes, dem Täufer? Jesus todtraurig darüber, war ja sein Cousin. Und dann zieht er sich mit seinen Jüngern an einen öden Ort zurück. Kopf in Sand. Lass mich jetzt alleine. Kennen wir? Jesus ging es auch. Aber die Volksmenge hat entdeckt, wo er ist, und der war das egal. Und ist ihm nachgelaufen. Und dann macht es auch in Jesus Klick. Er dient und er dient und er dient. Bis spät abends rein. Seine Jünger sagen, jetzt müssen wir sie wegschicken, die kriegen ja sonst nichts mehr zu essen. Ja, McDonald's gab es auch nicht dort um die Ecke. Ja. Da sagt Jesus, aber dann gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, sag mal, Jesus. Aber merkt ihr, dieses Beispiel zeigt, wie Jesus auch seine Jünger in ihre Berufung reinführen wollte. Die Berufung, Gott einfach alles in unserem Leben zuzutrauen. Ja, und dann waren da 5 Brote und 2 Fische. Und so viele Leute wurden satt. Unvorstellbar. Das ist die Berufung Gottes, in die Gott uns hineinführen möchte. Wenn wir die Erziehung Gottes zulassen und endlich begreifen, dass seine Herrlichkeit in meine Niedrigkeit einziehen darf, dann erleben wir, wie seine Gegenwart uns auch erfüllt. Und wir fangen an und werden transformiert in sein Bild. Wir leben nicht mehr für unsere Bedürfnisse, sondern wir leben für ihn und für andere, weil wir wissen, um unsere Bedürfnisse sorgt er sich sowieso. Umstände, die gegen uns sind, entmutigen uns nicht mehr. Sie lassen uns nur sagen, und dennoch bleibe ich bei dir. Okay, soweit kennen wir auch Verkündigung. Aber ich möchte euch heute noch einen Schritt weiterführen. Wenn wir bereit sind, auszuziehen aus unserer Sklaverei, wenn wir bereit sind, auch uns in die Wüste hineinführen lassen, dann passiert etwas. Wir erkennen nämlich endlich unseren Stand in Christus Jesus. Möchtest du das? Ich sag dir, das wird dir Angst machen. Nelson Mandela war lange, lange, lange Jahre im Gefängnis. Und als er raus ist und ihm dann das Amt als Staatspräsident von Südafrika übertragen wurde, hat er eine Antrittsrede gehalten, und in dieser Antrittsrede lese ich euch jetzt was vor. Ihr müsst mir erst bis zu Ende zuhören, um zu verstehen, was er wirklich meint. Er sagte wörtlich: Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Bitte seht das aus dem Hintergrund, ihr habt die Wüste hinter euch gelassen. Ihr seid ausgezogen, ihr habt die Wüste hinter euch gelassen. Und jetzt kommt, unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Hä? Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigen uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, sagt er, ängstigen uns am meisten. Und dann sagt er weiter, aber wer bist du, es nicht zu sein? Brillant. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Es dient der Welt nicht, dass du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtendes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem von uns. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst den anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Und dann sind wir in unserer Berufung. Aber hast du genau zugehört? Wir bleiben dann oft am Rand der Wüste stehen. Ja, das haben wir auch geschafft. Und gehen diesen Schritt, diesen einen Schritt nicht weiter, Gott zuzugestehen, dass wir begriffen haben, weil er in uns lebt, bist du und du und du und du und du und du und ich brillant. Und dürfen Gottes Wege gehen und umsetzen und Licht sein. Das wird unsere Gebete verändern. Unsere Gebete werden dann so sein, dass in jedem Gebet ein Zutrauen ist zu Gott und seinen Wegen. Wir werden aufhören zu betteln. Und Dinge, die uns Gott versprochen hat, in Anspruch zu nehmen. Wie oft betteln wir noch in unseren Gebeten? Aber Gott sagt, du bist doch durch die Wüste durch. Du hast doch erlebt, wie ich dich versorgt habe. Du hast doch erlebt, wie ich dich aus der Sklaverei herausgeholt habe. Nun bitte ich dich, geh mit mir diesen letzten Schritt hinein in meine Herrlichkeit. Werde wie ich Licht. Herr, können wir das begreifen? Oder ist das so weit weg? Ich begreife auch nicht, warum eine Gemeinde sagt, wer doch unser Pastor. Ich bin Prediger, ja, okay. Und das schaffe ich so einigermaßen gut, sodass ich mich nicht ausladen soll und immer wieder einladen, so wie ihr. Aber dieses Stück weiter, wer bin ich? Hey, sagt Gott, hör doch auf zu jammern, du bist wer in mir. Nimm deinen Stand ein. Bindung, über, unter, neben dir, in dir, um dich. Das ist der Weg, Und das könntest du gerne als Titel dieser Predigt nehmen, dass wir vom Glauben ins Schauen gelangen. Glauben tun wir es. Da. Jetzt müssen wir es umsetzen. Es muss ins Schauen kommen. Ja? Daran kranken wir als Christen, daran kranken wir als Gemeinden, dass der Teufel uns gesagt hat, vergiss es. Und wir wissen es doch, er ist ein Lügner von Anfang an. Also wenn er zu dir sagt, Karin, vergiss es, dann sage ihm, geh. Ja. Und dann nehmen wir ein das gute Land, das er uns gibt. Dann nehmen wir es ein. Ihr habt doch aus Gemeinde jetzt auch eure Wüstenzeiten durchgenommen. Aber was ist eure Berufung? Jetzt macht diesen einen Schritt weiter. Ein kleiner Schritt. Aber ein großer Schritt für die Menschheit, hat der Armstrong gesagt, dass er auf dem Mond ist. Ein kleiner Schritt für die Gemeinde. Gott auch das noch zuzutrauen. Aber ein großer Schritt für die Welt, wenn unsere Gemeinden, wenn wir uns transformieren lassen. Hey, komm, auf, runter vom Sofa, rein in seine Gegenwart.